Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zur heutigen Ausgabe von Radio Enlighten Next, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und unser heutiges Thema: progressive Spiritualität ist eine neue Spiritualität. In der Vorbereitung zu dieser Sendung haben wir darüber gesprochen, dass es einfach wichtig ist, wenn wir von Spiritualität sprechen, auch zu unterscheiden, dass es wirklich so etwas gibt wie eine progressive Spiritualität, die sich abhebt von traditioneller und herkömmlicher Spiritualität. Und das ist jetzt nicht unbedingt im Sinne einer Abwertung von traditioneller Spiritualität gemeint, sondern im Sinn von einer Herausarbeitung, dass sich auch in der Spiritualität Dinge verändern, dass es auch innerhalb von Spiritualität so etwas gibt wie ein konservatives Element, ein bewahrendes Element. Das ist durchaus wichtig und gut und angebracht. Und ein progressives Element, ein Element, das die Zeit reflektierend, die Kultur reflektierend, neue Wege geht und hier neue Antworten auch auf ganz alte Fragen des Menschseins stellt, eben auch nach der Frage, was ist mit Spiritualität gemeint?
Ja, und was ich auch spannend fand in unserem Vorgespräch, wirklich auch darüber nachzudenken, was Spiritualität überhaupt meint, bevor ich überhaupt diesen Unterschied erstmal machen kann. Weil es gibt so sehr viele Auslegungen von Spiritualität und wo fängt Spiritualität an und wo ist es eine Vorstufe von Spiritualität?
Und da werden sich die Geister scheiden. Also es gibt wahrscheinlich genauso viel Definition des Wortes Spiritualität, wie es Spiritualitäten gibt, verschiedener Arten. Und hier gibt es einfach je nach den Traditionen unterschiedliche Ansätze. Was sind denn diese tiefen Dimensionen unseres Menschseins? Was macht unser Leben, unsere Wirklichkeit in ihrer letzten Dimension aus? Und wir wissen ja alle, es gibt einfach im Laufe unserer Menschheitsgeschichte verschiedene Antworten drauf. Und die verschiedenen Antworten haben sich selber auch entwickelt. Die Antworten, die unsere Vorfahren in den Stammesgesellschaften hatten, waren magischer Natur. Und diese magischen Antworten, dieses Wahrnehmen der Belebtheit des Universums, der Belebtheit der Natur, der Belebtheit und Beseeltheit von allem, die den Animismus ausmacht, war einer der ersten Antworten, die wir als Menschheit gefunden haben. Und dann sind wir auf diesem Globus in verschiedene Richtungen gegangen und haben in der abendländischen Kultur, selbst in der abendländischen Kultur, verschiedene Antworten gefunden, aber die Hauptantwort, die sogenannte jüdisch-christliche Tradition, hat auf diese Frage, was ist denn die letzte Wirklichkeit, einen personalen Gott gefunden, ein Ich-Du-Verhältnis zu einem personellen Absoluten, der Qualitäten einer Person hat. Und wir haben im Rahmen dieser Sendung auch gesprochen, dass diese Antwort verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen hat. Dass eine der Schwächen dieser Antwort, dieses Absolute als Du vor allem wahrzunehmen, darin besteht, dass es sich dann auch leicht ergeben kann, dass dieses Du die Form eines alten Mannes mit weißem Rauschebart hat. Und einfach weil dieses Du danach drängt, sich ein Du vorzustellen, hier auch diese mythische Qualität eines personalen Anders, und das ist dann eben in unserer Kulturgeschichte bald einmal ein männliches Du geworden, obwohl das auch nicht immer der Fall war. Es gab durchaus auch ein weibliches Du. in unserer Vorgeschichte. Auch das wissen wir mittlerweile. Das hat seine Nachteile, es hat natürlich auch seine Vorteile. Und auch darüber haben wir in dieser Sendung immer wieder gesprochen, dass dieses Du einfach ein guter Nährboden ist für ein Ich-Du-Verhältnis. Das heißt, es ist ein guter Nährboden, ein Ich zu entwickeln. Und die Ich-Stärke unserer abendländischen Kultur kommt nicht zuletzt auch aus der spezifischen Form unserer Metaphysik, aus der spezifischen Form unserer spirituellen Tradition, der jüdischen, christlichen Ich-Du-Verhältnisses zwischen uns Sterblichen und, ich sag's mal so, Gott Vater. Ganz im Gegensatz dazu, und das auch herausgegriffen unter mehreren Möglichkeiten, die man hier herausgreifen kann, ist die buddhistische Tradition, die dieses Absolute einfach als das Nichts versucht zu erkennen, wahrzunehmen, hat dadurch Eigenschaften oder Charakteristika hervorgebracht, die es wirklich erlauben, hier sich an nichts festzuhalten. Interessanterweise ist ja die buddhistische Tradition selber in Abgrenzung gegen die damalige brahmanisch-hinduistische Tradition entstanden, die eben Brahman zu sehr als metaphysisches Konzept verdinglicht hat und die dann gesagt hat, nee, nee, es ist nichts davon, nichts davon, nichts davon. Und dieses Nichts hat eine Stärke hervorgebracht, dieses Nicht-Anhaftens. Hat natürlich auch seine schwachen Seiten, dass die Buddhisten schon bald von ihren Gegenspielern im indischen Subkontinent als Nihilisten bezeichnet worden sind. Bei weitem nicht immer zu Recht, aber da ist von Nichts zum Nihilismus ist eine gewisse Nähe, muss man mal so sagen. Buddhisten würden hier wahrscheinlich stark protestieren, aber man kann es auch im postmodernen Buddhismus sehen, dass es hier ein gewisses Kokettieren mit Nichts ist Nichts sehr wohl gibt. Alles hat diese Stärken. Diese Tradition haben wir herausentwickelt. Was wir als progressive Spiritualität heute zur Verfügung haben oder zur Verfügung haben können, ist, glaube ich, genau das, dass wir all das in den Blick nehmen können. All diese Traditionen, die wir haben, die jüdische, die buddhistische, die Jain-Tradition, eine kleinere indische Tradition, die taoistische, selbst der chinesische Konfuzianismus, der so ein Borderliner zwischen Philosophie und Religion immer war, aber hier sehr stark verwurzelt mit der chinesischen Volksreligion, die in sich immer sehr starke animalistische Teile beibehalten hat. All das, auch amerikanischer, nordamerikanischer, südamerikanischer Schamanismus, all das können wir in den Blick nehmen und wahrnehmen. Moment mal, unsere Menschheitsgeschichte besteht aus all diesen Wurzeln. Lass uns doch mal all diese Wurzeln anschauen und versuchen, im Gewahrsein, im Wahrnehmen all dieser Wurzeln, uns diese Fragen nochmal neu zu stellen und vielleicht auf neue Antworten zu kommen, die mehr beinhalten als diese Teilaspekte oder diese Teilaspekte vielleicht in ihrer Vielfalt hier mit beinhalten können.
Ja, und ich habe die ganze Zeit, während du gesprochen hast, mich in die Haut des Individuums gestellt und darüber nachgedacht, wie unsere Vorfahren genau diese Möglichkeit, die du jetzt zum Schluss angesprochen hast, wirklich herauszufinden, was hier diese verschiedenen Religionen und Spiritualitäten wirklich an gemeinsamen Wurzeln haben oder vielleicht auch an Unterschieden, wirklich von einer anderen Perspektive sich anzuschauen, ja eigentlich gar nicht hatten. Man war in einen Kulturkreis reingeboren, man hat sich mit diesem Kulturkreis und mit dieser Spiritualität identifiziert, man war das. Und das sind wir ja heute nicht mehr. Auch wenn ich jemanden treffe, der wirklich noch sagt und von sich auch mit einer gewissen Überzeugung sagt, ich bin Christ, ist trotzdem eine Offenheit da.
Manchmal.
Manchmal. gut, das auch war,
Aber
aber
lass uns auf die Manchmals konzentrieren, weil darüber
ja.
sprechen wir ja, wenn wir versuchen herauszuarbeiten, was eine progressive Spiritualität sein kann. Und wir reden jetzt mal prinzipiell nicht von den Fundamentalisten,
Okay,
die es auch überall gibt, aber
ja.
manchmal eben ja.
Ja, nee, genau. Was mich jetzt eigentlich so nachdenklich gemacht hat, als du gesprochen hast, weil ich dachte, oh, interessant, das wäre vor ein paar hunderten von Jahren nicht unbedingt so möglich gewesen, dass ich hätte auch überlegen können, als Christ oder als Buddhist oder als Hindu, was ist denn die Grundlage der Menschen in anderen Kulturkreisen für ihre Religion?
Genau. Und da ist eben etwas passiert in unserer Kulturgeschichte. Und das, was hier passiert ist, kann man ganz einfach sagen, wir sind als Menschheit zusammengewachsen. Und das ist nicht einmal ganz so neu. Es ist ja, oft wird das gar nicht so beachtet. Die ersten wirklich radikalen Einflüsse, zum Beispiel des Buddhismus in Europa, sind Philosophen wie Schopenhauer. Schopenhauer hat sich selber als Buddhist verstanden vor 150 Jahren, war natürlich damals in dem ein Exot, aber das gab es damals, weil damals gab es die ersten Übersetzungen von Sanskrit zuerst ins Englische und ins Deutsche. Wenn ich richtig informiert bin, hat der Schopenhauer das nicht direkt, sondern aus dem Englischen ins Deutsche genommen. Aber das hat sich damals aufgemacht. Lessing hat damals seine Ringparabel geschrieben von den noch drei abrahamitischen Religionen, die aber auch ein Ansatz in diese Richtung ist. Und seit damals hat sich viel getan und jetzt steht uns eigentlich die Gesamtheit unserer Weisheitstraditionen per Knopfdruck zur Verfügung. Seit dem Internet sind alle Schranken gefallen und jeder, der irgendwie mexikanischen Schamanismus oder südchinesischen Zen oder ich weiß nicht, sibirisch Naturreligion interessiert, zwei Knopfdrücke und es steht uns alles offen. Per Schrift, per Video, per Austausch. Die Schranken sind gefallen und die einzigen Schranken, die wir haben, sind wir selber, wie wir mit dieser Flut an Informationen auch über unsere spirituellen Traditionen umgehen. Aber was hier passiert, ist, dass wir als Menschen beginnen uns zu verändern. Oder zumindest aufgerufen sind, uns zu verändern. Weil wenn ich alles nicht mehr aus dem Blick des Christentums und nicht einmal aus dem Blick des aufgeklärten abendländischen Humanismus betrachten kann, sondern immer mehr wirklich an mich ranlassen, und das tun noch gar nicht so viele wirklich, dass die Menschheitsgeschichte eine plurale Geschichte ist, die sich nicht nur in Europa, in Amerika, sondern eben auch in China, in Indien, in Afrika und sonst wo abspielt, dass wir als Menschheit anfangen, eine globale Menschheit mit verschiedenen globalen Wurzeln zu sein, die über 30.000 Jahre in verschiedene Isolationen gegangen sind, die sie unabhängig entwickelt haben und seit 200 Jahren mit rasant zunehmender Geschwindigkeit, explodierend in den letzten 30 Jahren jetzt wieder zusammenfinden. Und das stellt alles neu in Frage und es stellt auch in die Frage, was eigentlich Menschsein und was Spiritualität ist und wir sind gerade dabei, das mit in unsere Überlegungen einzubringen, mit in unsere Erfahrungen einzubringen. Und das ist auch das Entstehen von so etwas wie Weltspiritualität.
Das ist wirklich ein richtig großer Blick und wirklich auch schon, glaube ich, ein großer Schritt, wie du es gesagt hast. Wenn ich an mich selber, an meine eigene Vergangenheit denke, in dem Zusammenhang, dann habe ich hier in unserem Kulturkreis, wo ich aufgewachsen bin, in der Spiritualität, die mir dort begegnete und die Menschen, die mir dort begegneten, die verkörperten, nicht wirklich die Antwort gefunden. Und ich glaubte, ich müsse sie dann in einer anderen Religion finden. Bin wie viele andere dann eben auch nach Indien gegangen, auch, ja, dem folgend, was andere getan haben, die dann angefangen haben, viel zu meditieren und sich mehr dem Buddhismus näherten. Aber das, was du beschreibst, geht ja da noch einen ganzen Schritt weiter. Und weil die Antwort dann nicht mehr die ist, die eine Religion gibt es mir nicht, also ist es eine andere. Und ich finde dort irgendwo eine Sicherheit und mein Zuhause, sondern nein, es heißt jetzt wirklich, sich zu öffnen. Was heißt es wirklich, ein globaler Mensch zu sein?
Genau. Und ich glaube, wir müssen da auch bescheiden sein. Bescheiden in dem Sinn, dass wir einfach an uns heranlassen, wir stecken in dem Prozess mittendrin. Wir wissen noch gar nicht, was sich hier neu herauskristallisieren wird. Wir wissen nur, etwas passiert mit uns, weil alle unsere Wurzeln, all die Wurzeln unserer Weisheitstradition uns so radikal zugänglich sind. Und man merkt, die verschiedensten Dinge passieren. Es gibt die verschiedensten Mischformen. Es gibt christliche Mystiker, die Buddhismus machen. Es gibt Hindus, die stark sich auf den Christusimpuls beziehen. Es gibt die verschiedensten Varianten und das in sich selbst ist ein chaotisch kreativer Prozess, dessen Ende nicht absehbar ist. Wahrscheinlich gibt es auch gar kein Ende davon. Der wird sich wie auch immer weiterentwickeln. Aber wir sind an einer radikalen Wende. Und die radikale Wende besteht aus meiner Sicht darin, dass wir uns nicht nur einfach jetzt aus den verschiedenen Kulturen heraus begegnen und den anderen in Toleranz begegnen und Elemente des anderen ins unsere aufnehmen oder vielleicht, wie es du beschrieben hast, ins andere hineingehen, sondern dass wir anfangen, das als Gesamtheit wahrzunehmen. Und sowas, was Ken Wilber versucht, mit der integralen Theorie ist ja unter anderem, die integrale Theorie ist vieles, aber sie ist unter anderem ein Versuch, diese Vielheit zu integrieren. Er selber wird ja auch wieder kritisiert von integralen Denkern wie Steve McIntosh, weil Steve McIntosh meines Erachtens berechtigterweise wahrnimmt, dass die Art und Weise, wie Ken Wilber es integriert, Ken Wilbers eigene spirituelle Vorleben, nämlich das Vedanta, als zu sehr als allgemeine Grundlage nimmt und alles auf dieses Vedanta oder viele Vedanta-Vorstellungen zurückführt. Jemand wie Steve McIntosh, der selbst ein wirklich radikal integraler Denker ist, der aber mehr in der christlichen Tradition steht, hier andere Schlussfolgerungen hat. Das heißt, auch hier geht die Diskussion weiter. Wir ringen um diese Diskussion, aber wir stehen mittendrin.
Ja, das ist wirklich total interessant, weil dann merkt man, wie stark wir doch wirklich noch in einer Verwurzelung in dem auch sind, wo wir herkommen und wie sehr uns das prägt und wie viel Entwicklung es dann wirklich bedarf, sich ja, ich meine, Ken Wilber ist für mich jemand, der sich wirklich öffnet, wo ich große Ehrfurcht vor habe. Und meine Gedanken kamen da gerade rein, würde ich dich gerne fragen, was du denkst. Ist denn da nicht jetzt auch noch ein Aspekt, dass die Wissenschaft und die Psychologie dann noch auch mit reinspielt, eine große Rolle in der Entwicklung?
Das ist ein guter Punkt. Es ist gut, dass du das reinbringst, weil eigentlich ist es ein entscheidender Punkt. Wir reden, wenn wir von einer Weltspiritualität reden, einerseits von der Integration der globalen Traditionen, Weisheitstraditionen. Aber man könnte es auch so formulieren, zu diesen Traditionen gehört auch die Tradition der europäischen Aufklärung.
Ja.
Und sie Vielleicht ist das auch, wir hatten das in einer der letzten Sendungen, wo wir über diese 10 Kriterien einer progressiven Spiritualität gesprochen haben, ja mit angesprochen, die Rationalität, die Aufgeklärtheit unseres aufgeklärten modernen Denkens muss mit dabei sein. Und das ist eine Herausforderung, weil dieses aufgeklärte Denken, wie wir alle wissen, oft in Abgrenzung zu den Traditionen geschehen ist, oft in Abgrenzung zum mythischen Denken. Aber wenn wir wirklich eine neue progressive Spiritualität hier entwickeln wollen, muss das mit dabei sein. Und auch hier gibt es die verschiedensten Ansätze, die versuchen, aufgeklärtes Denken mitzudenken. Auch hier sind die Ansätze nicht so neu. Also die spirituellen Philosophen der Aufklärung, die vor 150 Jahren Leute wie Spinoza oder auch Leibniz haben genau das versucht und einen rationalistischen Gott erfunden, der dann interessanterweise, seltsamerweise mehr eben wie ein Uhrmacher ausgesehen hat, der ein rein mechanisches Uhrwerk erfindet, also ein Abbild dieses rationalistisch-mechanischen Weltbildes war, so wie das halt mal ist. Aber zu sehen, das war auch ein Versuch einer Integration. Es war ein Versuch einer Integration dieses damals neuen rationalen, damals noch mechanischen Denkens mit einer tiefen spirituellen Erfahrung zu verbinden. Und da kam was Bestimmtes raus. Die Romantik hat darauf reagiert und gesagt: Moment mal, was ihr da macht, schneidet uns von der Lebendigkeit dessen ab, was hier eigentlich passiert. Viele romantische Denker haben darauf reagiert. Und wir sind jetzt in einer Situation, wo die Moderne in einer Krise ist. Das ist das, was die Postmoderne ausmacht. Wo in der Postmoderne Menschen versuchen, einfach die verschiedensten Erfahrungen weltweit für sich selber anzuwenden. Das ist das, was wir im E-Mail angesprochen haben mit Großstadt-Yoga. Da könnte es auch Großstadt-Zen. Gibt es die verschiedensten Varianten, wo man einfach so einen lockeren, modernen, postmodernen Lebensstil mit einer neuen spirituellen Drive hier versucht mitzubringen. Und das sind alles schöne Dinge, die hier passiert sind, haben oft auch die Oberflächlichkeit dessen, was einen postmodernen Lebensstil ausmacht. Sie sind meines Erachtens heute nicht mehr das, was wirklich eine progressive Spiritualität bedeutet. Nämlich, die auch all das hinter sich lässt und wirklich es ernst nimmt, dass wir die radikalen spirituellen Fragen aus einer globalen Weltsicht versuchen neu zu erfahren, zu sehen, zu verstehen. Und wahrzunehmen, wir sind das Ganze. Wir, wenn wir sind, sind das Ganze. Das heißt nicht, dass die Traditionen weg sind. Wir werden alle weiterhin unsere Traditionen haben, so wie wir aus einem deutschen Kulturraum kommen und andere aus dem chinesischen Kulturraum. Das wird nie der Fall sein, aber das wird immer mehr Teil eines größeren Zusammenhangs sein. Wir sind alle eine Welt.
Ja, nein, und die müssen noch gar nicht weg sein. Aber das Erkennen, wie hier wirklich ein gesamter Prozess von Entwicklung ja passiert und passiert ist, allein das zu kontemplieren, was du beschrieben hast, da sieht man ja eine Entwicklung, wie du das beschrieben hast, wie Spinoza zum Beispiel in Abgrenzung zu einer bestimmten Religion, Spiritualität etwas neu gedacht hat und in einer völlig anderen Form, die vorher noch gar nicht in dieser Form möglich war. Da passiert ja was. Und jetzt das zu sehen, und du hast drei Worte gesagt, du hast gesagt, wir müssen erkennen, dass wir diese Gesamtheit dieses gesamten Prozesses sind, und zwar erfahren, sehen und verstehen.
Und da hast du natürlich jetzt einen Aspekt angesprochen, der vorher jetzt noch gar nicht Thema war von dem, was wir angesprochen haben. Weil wir haben ja jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir die Einheit dieses globalen Zusammenhangs wahrnehmen. Was du hier mit reinbringst, ist natürlich genau der zweite Aspekt, dass dieser globale Zusammenhang kein statischer, kein fester ist, sondern einer, der ein Werdenszusammenhang ist. Weil es ist ein Ding, unsere Welt als eine Welt wahrzunehmen. Und das ist schon unheimlich wichtig, weil eine progressive Spiritualität kann nur aus dieser großen Einheit entstehen. Kann nur entstehen, wenn wir wirklich hier einen radikalen Identitätsshift machen von unserer jeweiligen Identität, die Teilidentität all dessen ist, zu dem wir sind, diese eine Welt. Und dann das, was du jetzt reinbringst, zu sehen, diese Welt ist ein großer, lebendiger Werdensprozess. Und wenn man genau hinschaut, geht eigentlich das eine ohne das andere gar nicht. Ich kann die Welt nicht wirklich wahrnehmen als Welt, die sie ist, wenn ich ignoriere, dass sie dieser lebendige Werdensprozess ist. Weil selbst das, was wir beschrieben haben, das ist ja richtig genau auf den Punkt gebracht, ist ja dieses Zusammenwachsen, dieses Zusammenfinden in Reibung und gegenseitiger Inspiration, aber auch Abgrenzung und Kampf, wie auch immer, realisieren, dass wir hier eine Welt sind, ist ein Werdensprozess. Und dann zu sehen, das ist nur ein Aspekt eines viel größeren Werdensaspektes. Und dann können, wir haben das in diesen Sendungen ja immer wieder angesprochen, ob das jetzt der große universelle Werdensprozess der Evolution des Universums ist oder der kulturelle Werdensprozess der Menschheit oder der organische Werdensprozess des Lebens auf dieser Welt. Das sind alles Ebenen, Aspekte der Lebendigkeit des Lebens, der Lebendigkeit des Universums. Und wir als bewusstseinsfähige Wesen, die eine der ersten Generationen sind, wo in einer gewissen Breite wir uns dieses Sachverhalts bewusst werden. Dass wir so reden können, wie wir gerade reden. Das konnten wir vor 200 Jahren. Vielleicht konnten es ein paar Genies, ja. Aber dass wir es so in der Breite, auch wenn es eine kleine Breite ist, aber so in der Breite, wie wir es machen können, da bricht was auf. Und da bricht was in einem Werdensprozess auf. Und das verändert unsere Spiritualität. Das ist eben mehr, um es wieder auf unsere Einladungs-E-Mail zu sagen, als Großstadt-Yoga. Das ist ein riesen Bewusstseinssprung von unserer postmodernen individuellen Existenz, die alles dabei sein darf, zu einem tiefen und eben auch erschütterten Erkennen. Da ist dieses eine große Werden, das die Welt ausmacht. Und unser kulturelles Werden, unsere kulturelle Vielfalt, unsere kulturelle Zusammenkommen, unsere kulturellen Konflikte, das ist alles Ausdruck dieses Prozesses. Und das zu erfahren, aber auch zu verstehen, das heißt existenziell nachvollziehen zu können, aber auch intellektuell begreifen zu können, ist eine Herausforderung einer neuen progressiven Spiritualität, weil das ist eine Spiritualität, das ist ja ein tiefes existenzielles Erkennen und Aufwachen zu etwas.
Richtig, ich stimme dir absolut zu. Und eine Sache, die ich einfach nochmal kurz ansprechen möchte und wirklich auch noch vielleicht nochmal von dir genauer hören möchte, ist, dass dieser Entwicklungsschritt von der postmodernen Individualität zu dem Erwachen, zu der Einheit des Ganzen erstmal als wir sind eine Welt. Weil ist es nicht so, dass das postmoderne Individuum schon auch eine Erfahrung hat, dass ein globaler Mensch zu sein? Aber du sprichst oder wir sprechen meiner Meinung nach von einem tieferen Erfahren dieser Einheit, wo das wirklich, es sprengt eigen, es muss diese Individualität auch aufsprengen, in gewisser Weise, ohne sie zu verlieren. Sehe ich das richtig?
Es dringt zu was Tieferem vor, weil das ist ja auch interessant, sich anzusehen, wenn wir von progressiver Spiritualität sprechen. Progressive Spiritualität meint immer etwas Neues, weil was vor 50 Jahren progressiv war, ist heute nicht mehr unbedingt progressiv. Warum? Ja, weil sich die Dinge weiterentwickelt haben. Und zu sehen, vor 50 Jahren war die postmoderne, individualistische Spiritualität extrem progressiv. Dieses Wahrnehmen, Moment mal, es gibt eine solche Vielfalt, es gibt eine solche Vielfalt von Zugängern und alle haben ihre Berechtigung. Das war ja absolut nicht der Fall in der rein ratioorientierten Moderne nicht der Fall und schon gar nicht in unseren dogmatischen Traditionen der Fall. Also, dass wir überhaupt diese Vielfalt zulassen in ihrer Vielfältigkeit, dass alle Kulturen, alle Nationen, alle Individuen und alle Subkulturen ihre Vielfalt sein dürfen und bis ins tiefe Spirituelle ausleben dürfen, war extrem progressiv. Vor 50 Jahren. Und das, was du ansprichst, ist eine tiefere Integration dessen, würde ich sagen, wo man sieht, ja, das ist absolut richtig, das bleibt auch richtig. Aber selbst diese Vielfalt ist Ausdruck einer sich entwickelten Einheit. Diese Vielfalt ist eine Lebensform von der Einheit des Lebens in Vielfalt. Und jetzt eben nicht nur die Vielfalt zu sehen, sondern zu sehen, selbst die Vielfalt ist Ausdruck dieses einen Werdens, ist eine zusätzliche Tiefe, die was anders ist, als jeder darf sein Ding machen, sondern man sieht, ja, jeder darf sein Ding machen, aber gleichzeitig die Dinge, die wir machen, stehen im Zusammenhang von einem Prozess. Und wenn dieser Prozess als solcher gesehen wird, kann ich nicht einfach machen, was ich will, sondern ich stehe im Verhältnis zu diesem Prozess. Bin ich diesem Prozess abträglich oder zuträglich? Bin ich Ausdruck der Lebendigkeit dieses Prozesses oder bin ich ein Hemmschuh dieses Prozesses? Auf einmal ist Individualität nicht mehr das letzte Kriterium, sondern das letzte Kriterium ist der Prozess selber.
Ja. Und es ist wirklich schön, wie du es beschrieben hast. Denn dann ist erst der erste Schritt wirklich die Wahrnehmung dieser tieferen Einheit, die noch nicht unmittelbar eine Wahrnehmung dieses gesamten sich entwickelnden Prozesses sein muss. Das ist dann wie der nächste Schritt, den du ja vorhin auch so genau angesprochen hast. Dieses Erwachen zu progressiver Spiritualität ist wirklich die Vorfront unseres Erwachens selbst. Zu sehen, dass wir genau das sind, was sich von Anfang an entwickelt hat und hier sind wir. Und du hast es vorhin auch selber gesagt, so die Vor der erste Schritt, der gemacht werden muss, ist wirklich das Erwachen zu dieser tieferen Einheit.
Zu dieser tieferen Einheit, die auch aus der Vielheit getragen wird.
Richtig.
Weil was ich an dem Begriff progressive Spiritualität unter anderem so mag, ist, dass bis vor nicht so allzu langer Zeit progressiv und Spiritualität sich fast ausgeschlossen haben.
Das stimmt.
Also da gab es einerseits eben die Spirituellen, die religiösen, Mystiker vielleicht sogar, aber die waren in der Regel konservativ, weil sie einfach tief und der jeweiligen Traditionen und der Tiefen der Traditionen bewusst waren. Und dann gab es die Progressiven. Und die Progressiven waren meistens rational, aufgeklärt, weltzugewandt und in der Regel säkulär. Warum? Weil es damals progressiv war, weltzugewandt, aufgeklärt und säkulär zu sein. Und die Dinge haben sich geändert. Auf einmal und das ist die These fast hinter diesem Begriff, ist es nicht mehr progressiv säkulär zu sein, sondern es wird sogar etwas Konservatives, indem es die herrschende Kultur fast der letzten 150 Jahre versucht zu konservieren, diesen materialistischen Säkularismus. Und es ist auch nicht rückwärtsgewandt wie eine fundamentalistische Spiritualität, sondern es ist eine neue Integration dessen, die all diese Elemente, die wir hier angesprochen haben, eben Aufgeklärtheit, Rationalität, Individualität, Weltzugewandtheit, aber auch Transzendenz, Nichtgetrenntheit und die Wahrnehmung dieses Einen und die Wahrnehmung dieses einen Prozesses als tiefe existenzielle Wahrnehmung zusammenhalten können. Das ist eine neue Form von Progressivität. Und dann zu sehen, Spiritualität kann sich progressiv formulieren. Sie ist nicht rückschrittlich, sondern sie ist fortschrittlich. Und zu sagen, das ist es, was wir wollen. Und das ist, was momentan wirklich an der Vorfront der Entwicklung unserer Kultur steht.
Fantastisch, ja. Und mir fiel jetzt gerade noch das Wort Werte ein, dass aus dieser weltzugewandten Spiritualität ja auch komplett neue, ja, spirituelle Werte entstehen, menschliche Werte, zwischenmenschliche Werte, die eben nicht konservativ sind, sondern genau ein Ausdruck dieses Werdenwollens sind. Und was bedeutet das dann für uns als Menschen, wenn ich weiß, dass ich dieser sich entwickelnde Prozess bin? Das ist ein völlig anderer Ausdruck. Und darüber haben wir ja auch schon oft geredet, was sich dann zeigt in unserem Miteinander, was wir als Werte miteinander teilen, als eine, ja, dem Leben abgewandte Spiritualität, wo eben die Erleuchtung oder der Frieden nicht in diesem Leben gefunden werden kann.
Ja, auf Werte läuft es ja hinaus.
Ja.
Auf Werte läuft es ja hinaus. Und auf darauf, dass Werte neu progressiv formuliert werden können. Und dass sie heute eine neue Form von Spiritualität umfassen. Und deswegen finde ich auch so ein Gespräch wie dieses Gespräch wirklich wichtig. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen, die an einer progressiven Spiritualität interessiert sind, auch erkennen, dass das eine progressive Spiritualität ist, um sich in diesem ganzen Wertezusammenhang zwischen modernistischen Werten, traditionellen Werten, rückschrittlichen Werten, konservativen Werten, säkulären Werten, selber finden zu können und zu sagen, Moment mal, wir entwickeln hier ein neues Wertesystem, einen neuen Wertezusammenhang, der eine höhere Integration all dessen ist. Und es ist wichtig, das selbstbewusst wahrzunehmen, weil dann auch ein Selbstbewusstsein entsteht, weil man merkt, Moment, wir sind nicht das Gleiche wie rückschrittliche Mystiker, die einerseits eine tiefe mystische Erkenntnis haben, aber andererseits in einem ethnozentrischen Weltbild gefangen sind. Wir sind auch nichts wie moderne, säkuläre Aufklärer, die zwar wirklich ein progressives, aufgeklärtes Weltbild haben, aber im Prinzip keinen Tiefgang. Wir sind es nicht. Wir sind etwas, was eine höhere Synthese ausmacht. Weil in dem Augenblick, in dem es uns gelingt, uns gemeinsam selbst dessen bewusst zu sein, können wir auch mit einem anderen Selbstbewusstsein das als Kulturimpuls in die gesellschaftliche Entwicklung hineintragen. Das heißt, indem wir wirklich merken und es auch vertreten können, wir, ich sag's mal so, so plakativ, wir sind die neuen Progressiven.
Hm.
Es hat sich verändert, was es bedeutet, progressiv zu sein. Progressiv ist heute spirituell, und zwar eine bestimmte, nämlich progressive Form von Spiritualität, und die hat bestimmte Inhalte, das, was wir angesprochen haben. Sie ist weltzentrisch. Sie erkennt, dass es diese eine Welt, diese eine Menschheit gibt, die hier zusammenfindet. Und sie ist prozessorientiert, indem sie erkennt, dass die Lebendigkeit des Universums durch uns fließt, durch uns zu Bewusstsein kommt. Und daraus entwickeln wir einen neuen Zugang zur Welt, der all das, was rational ist, all das, was mystisch ist, all das, was traditionelle Werte sind, auf einer neuen Ebene zusammenzubringen versucht. Wie das aussehen wird, das ist unsere Aufgabe. Wir sind, wie gesagt, mittendrin, da ist Bescheidenheit angebracht. Aber es ist auch ein gewisser Selbstwert angebracht zu sagen, nee, das ist was Neues, das ist wertvoll.
Ja, und das ist wirklich toll, wie du das beschreibst, weil da merkt man muss das wirklich durchdenken, weil sonst ist man nicht progressiv. Und das Durchdenken selbst führt einen auch an eine Erfahrung ran, eine wirkliche, seine eigene reale Erfahrung davon, dieser Prozess zu sein. Also Denken und Erfahren ist unmittelbar miteinander verknüpft. Also ähnlich wie du das beschrieben hast. Spiritualität und Progressivität müssen zusammengehen, sie sind nicht mehr konträr und so ist auch Denken und eine tiefe Erfahrung machen nicht konträr.
Nee, das ist ein sehr schöner Punkt, weil der auf einer anderen Ebene wieder das Gleiche anspricht. Weil, ich sag mal so, denken lernen, schlicht und einfach denken lernen, in seiner besten Form, ist ja genau das, was Aufklärung im traditionellen Sinn ist. Aufklärung ist für sich selber denken lernen. Und die schönsten Werte der Aufklärung sind einfach Menschen, die selber denken können. Die Schwäche der traditionellen Aufklärung ist, dass wir über diese Abstraktion des Denkens den existenziellen Bezug zur Lebendigkeit des Ganzen, zur Tiefe, zu dem, was auch eine mystische Dimension ausmacht, verloren haben. Das ist die Stärke oft auch von traditionellen Mystikern, die einfach eine tiefe Weltwahrnehmung haben, die, wie es so schön heißt, nicht verkopft sind, sondern tiefe Menschen. Wo du merkst, um auch einen sehr traditionellen Begriff hier mit reinzubringen, das sind tiefe Seelen. Eine tiefe Seele muss nicht unbedingt groß denken können. Eine tiefe Seele, wenn wir von einer tiefen Seele sprechen, sprechen wir von was anderem. Und es gibt tiefe Seelen, die wirklich, wenn es Denken angeht, ihre Beschränkungen haben. Ich sag's mal so, die einfach dann oft sehr ethnozentrisch falsche Schlussfolgerungen ziehen und dann mystische Erkenntnisse auch in nationalistische Dummheiten ummünzen, um es einmal auch so zu formulieren. Und dieses Zusammenführen von Mystik ernst nehmen, die Tiefe der menschlichen Existenz ernst nehmen, aber auch unsere Fähigkeit zum Denken ernst nehmen, ist das, was progressive Spiritualität unter anderem auch ausmacht. Das ist auch das, was ich unter integraler Spiritualität verstehen würde.
Da gibt es so viel noch dazu zu sagen, Tom. Aber vielleicht ist das auch ein guter Moment, hier unsere Leitung noch aufzumachen und zu schauen, ob noch einer der Hörer oder mehrere Hörer hier mit ins Gespräch kommen wollen. Ich würde hier eben gerade noch mal die Telefonnummer durchgeben. Das ist in Deutschland die 023 45 43 98 10. In Österreich die 01 26 50 54 0, in der Schweiz 0 44 59 59 030 und der Zugangscode für alle Nummern 92 54 32 und die Raute-Taste. Wenn ihr sie sich eingewählt habt, euch eingewählt habt, bitte stellt euer Telefon mit der Stern- und der 6-Taste noch individuell frei. Dann können wir euch hier hören und die Leitungen sind auch jetzt offen. Also, wie gesagt, einwählen und Stern und 6.
Ja, hallo, kann man mich hören?
Ja.
Ja, grüßt euch. Es war ein herrlicher Dialog und ich möchte einen Gedanke jetzt mit euch teilen und schauen, wie weit das zutrifft, weil ich gerade dieser Anfang, was Tom erzählte über wie sich doch Religion selber oder unser Zugang, unsere Vorstellung von Gott verändert hat. Ob es eine starke Natur war und später eine Art Person, Personifikation oder manche Religionen eben dieses Nichts eigentlich angeblickt haben. Dann aber durch diese Naturwissenschaft eigentlich man den Eindruck hat, die Evolution selbst ist ja ein Ausdruck. Man merkt, es sind alles Art von Zugängen, die wir heute, also man merkt es beim Erzählen, wir heute. Ich hatte die Empfindung, man wandert durch diese verschiedenen Gott-Äußerungen oder Ausdrücke des Absoluten, man wandert wie durch sie durch und kann selbst die als die Erscheinungsformen aufnehmen von etwas wie dahinterliegendem, was man ahnt. Etwas, was eher so wie was Umspannendem, Kosmischen, was wie, wo alle Religionen dann letztlich dann ein Ausdruck sind, aber auch alle Gottesvorstellungen oder alle evolutionären Vorstellungen mit, wie in einer manifesten Art erscheinen. Und also das ist so, wie es mir als Person gegangen ist. Und ich dachte auch, wie Tom erzählte, wie Lessing zum Beispiel schildert, also schon vor 200 Jahren, oder wie lange das ist, oder Goethe mit seinen westöstlichen Dienern. Also es gab schon Geister, die gesehen haben, dass Religionen eigentlich zusammen gehören und ein Ausdruck einer Sache sein können. Doch man hat den Eindruck, wenn man das im Theaterstück sieht oder liest, dass es letztlich dort wie auf etwas Menschliches hinweist, also so wie wir Menschen sind Brüder des Geistes, aber es ist wie der Mensch im Mittelpunkt. Und ob jetzt dieser Fortschritt der Spiritualität wirklich ein klein bisschen anders ist, dass wir eher also mir fällt nur das Wort kosmisch, aber vielleicht gibt es ein umfassenderes, ein größeres, einen anderen Blick auf Geistigkeit hinhaben. Ja, das ist meine Frage oder was mich bewegte durch dem Zuhören.
Ah, finde ich sehr spannend. Ich würde das nicht so sehen. Weil was du gestrichen hast, also dieses Betonen des Menschseins in der europäischen Aufklärung, die hast hier eben auch Goethe, Schelling in der deutschen Aufklärung gebracht. Da einerseits sehe ich, dass du recht hast, da ist eine Betonung des Personellen und Individuellen, die damals eine größere Betonung brauchte, als sie es jetzt braucht, aus einem einfachen Grund, weil sie noch nicht zur vollen Blüte kam. Diese Individualität und Personalität hat aber in unserer Zeit, in unserem Zeitalter zu einer noch nie geahnten Blüte gefunden. Und insofern stellt sich die Frage, ob sich dann das Umdrehen auf einmal etwas allgemein Kosmisches wieder danach drängt, durch auch das Personale sichtbar zu werden. Insofern stimme ich dir zu, aber ich glaube, es geht nach wie vor und es wird wahrscheinlich immer darum gehen, Mensch zu sein.
Ja.
Weil wir sind hier in diesem Gespräch. Und was immer wir an Spiritualität, ob es jetzt traditionelle oder progressive Spiritualität sein mag, wirklich Geltung hat, kommt nicht wirklich dadurch zur Geltung, was wir sagen, sondern es kommt durch unser Menschsein zur Geltung. das wir gerade zustande bringen, indem wir sprechen, versuchen zu verstehen, versuchen uns zu erklären, versuchen einander zu begegnen. Es ist immer die Konkretisierung dessen, die Konkretwerdung dessen ist unser Menschsein in all dem. Das beinhaltet natürlich Verstehen und natürlich ist mein, wenn ich sage, dass ich dir widerspreche, eigentlich kein wirkliches Widersprechen, weil ich ja den Aspekt, den du hier so betont hast, den Unterschied zwischen dem Herausarbeiten des Individuellen, wie es in der europäischen Aufklärung so wichtig war, und dieser Umkehrung, in der wir gerade leben, wo auf einmal neben dieser Individualität die darin durchscheinende Universalität wichtig wird, du vollkommen recht hast. Also da würde ich dir vollkommen zustimmen. Warum ich es trotzdem als Widerspruch formuliere, ist, weil ich sage, was es auch immer sei, die Lebendigwerdung dessen zeigt sich immer nur in unserem Menschsein.
Ja. Ja, schön, vielen Dank.
Nee, danke, danke, das ist eine tolle Frage.
Vielen Dank. Ja, vielleicht ist noch jemand in der Leitung?
Ja, ich bin noch in der Leitung.
Hallo.
Kann man mich hören?
Hallo, ja.
Ah, hallo, ja. Was ich mit euch teilen möchte, ist ein Gedanke, ein fühlbarer Gedanke. Und das ist das, als du, Tom, gesprochen hast von dieser, die wir wahrnehmen im Ganzen, wo du diesen Aspekt hattest. Und da habe ich gemerkt, wie sich bei mir, weil ich diesen Gedanken mitverfolgt habe, sich das im ganzen Körper ausgebreitet hat. Also es war wirklich ein Gedanke, der fühlbar war. Also es war ein körperlich fühlbarer Gedanke und den möchte ich hier auch mit reinbringen, weil diese Sparte, wo du gesprochen hast, wie wir diese Welt als Ganzheit sehen können, für mich nicht nur eine gedankliche Vorstellung war, sondern auch körperlich mit dabei war in diesem Moment. Und das fand ich so faszinierend, das ist so ein kurzer Moment, wie es war, wie so ein kurzes Tür auf, ja, so kann es sein, und wieder zu. Hat sich natürlich dann wieder verändert, aber es war ein ganz intensives Gefühl dazu, was Ganzheit fühlbar gedacht, also ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Das wollte ich noch mit euch auch.
Nee, das kann ich gut nachvollziehen. Womit ich immer Schwierigkeiten habe, ist diese Trennung zwischen Gedanken und Körper. Weil, lass es mich so formulieren, wenn mich ein Gedanke wirklich elektrisiert, wo nehme ich denn das wahr, dass mich ein Gedanke wirklich elektrisiert? Ist das eine Wahrnehmung, die ich wirklich von meiner körperlichen Wahrnehmung trennen kann? Natürlich ist es eine geistige Wahrnehmung, aber ehrlich gesagt, wenn ich in meine Erfahrung gehe, kann ich nicht sagen, diese Elektrisierung eines Gedankens, ja, und jeder von uns weiß, was damit gemeint ist. Wow, das ist immer tief, wahr, neu. Das ist eine geistige Erkenntnis, aber dass ich das als elektrisierend bezeichnen kann, zeigt, dass da eigentlich diese Trennung, glaube ich, auf der Erfahrungsebene nicht der Fall ist. Natürlich, auf einer gewissen Ebene macht es durchaus Sinn, das eine vom anderen auseinanderzuhalten, aber es ist auch durchaus, glaube ich, gut zu sehen, dass hier auch eine Einheit ganz real wahrnehmbar ist und gleichzeitig zu sehen, dass es, um überhaupt sich von einem Gedanken elektrisieren zu lassen, ich in der Lage sein muss, einen Gedanken denken zu können. Es ist etwas anders, sich von einem physischen Kontakt elektrisieren zu lassen, wie es einfach unsere animalische Existenz erlaubt. Und das ist auch was Tolles, weil das ist Teil der Lebendigkeit auf dieser animalischen Ebene. Und die ist Teil der Lebendigkeit. Sie zu verleugnen, ist genauso eine Abgrenzung wie jedes andere. Aber dann zu sehen, wow, wir können uns nicht nur davon elektrisieren lassen, sondern wir können uns von einem Gedanken elektrisieren lassen. Dann merken wir, dass hier eine Dimension uns zugänglich ist, der wir Rechnung tragen müssen. Und dass wir überhaupt von so etwas wie einer progressiven, weltzentrischen Spiritualität sprechen können, das verdanken wir doch nur dem, dass wir überhaupt eine Welt denken können. Wer von uns hat denn die Welt je gesehen? Selbst wenn wir Bilder einer blauen Kugel sehen, von der man uns sagt, sie sei eine Aufnahme der Welt aus dem Weltall. Aber es hat ja von uns niemand die Welt gesehen. Die Welt, unsere Wahrnehmung, unsere Vorstellung von Welt entsteht aus unserer Gedankenkraft. Und diese tiefe Spiritualität, die diese Einheit halten kann, kann sie aus der Kraft der Gedanken halten, der Kenntnis. Aber wenn sie uns nicht elektrisiert, dann ist sie bei uns nicht gelandet.
Danke.
Ich wollte einfach noch anfügen da, denn auch ich kann deine Erfahrung auch voll nachvollziehen. In dem Moment, wo wir hier diese Gespräche führen, Tom und ich, sind aus einem geschäftsreichen Tag gekommen, wo wir alle möglichen Dinge machen mussten. Und jetzt kommen wir hier an so ein Gespräch und da ist nicht nur Gedankendenken. Es ist wirklich die Tiefe unseres Selbst zu denken. Und das muss elektrisieren, wenn man das an sich ranlässt.
Vielleicht noch eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Da schreibt eine Hörerin: Lieber Tom und Katrin, mir gefällt, wenn ihr sagt, Denken und Spiritualität müssen sich nicht widersprechen. Mir scheint fast, Denken ist sogar essentiell für progressive Spiritualität, und zwar ein neues Denken, denn es schafft zu sehen, wie alles in Beziehung steht. Ein Denken, das nicht nur über Dinge nachdenkt, sondern über die Beziehung der Dinge. Ein Denken, das Physik und Metaphysik zusammenbringt.
Sehr schön. Dem würde ich zustimmen.
Und das geht ja wirklich von dem auch ab, was wir gerade angesprochen haben. Und ich glaube, es ist einfach wirklich ein wichtiger Aspekt, wie progressives Denken, wir haben das ja mehrmals in diesem Gespräch schon angesprochen, wie progressive Spiritualität vom Denken abhängt. Weil woher wissen wir denn von den schamanischen Riten der Indianer im Amazonas? Außer aus denkenden Zusammenhängen. Mhm. Ich meine, selbst diejenigen, die dann vielleicht in den Amazonas fahren und dort sich diese Erfahrung körperlich hingeben, sind erst aus denkenden Zusammenhängen auf die Idee gekommen, dorthin zu fahren. Und die kritische Haltung gegenüber dem Denken, die einfach die restliche Existenz abspaltet, vor allem auch unsere körperliche Existenz abspaltet, das ist wichtig. Und da ist die postmoderne Kritik an der rein rationalistischen Aufklärung wirklich wichtig. Und all das, was hier auch passiert ist an Körpertherapie und etc., einfach auch in der Romantik war das ja schon als Kritik, das ist wichtig. Aber es ist auch so wichtig zu sehen, dass das wirklich auch so wahrnehmen zu können, ist in sich schon wieder ein Gedankenakt, der Wahrnehmungen, die immer mehr sind als Gedanken, gedanklich zusammenhält und daraus neue Werte und neue Wertorientierungen schafft, die eine größere Integration, eine größere Synthese sind dessen, was es bedeutet, spirituell zu sein. Und ja, das ist meines Erachtens ein wichtiger Aspekt von progressiver Spiritualität, und die ist neu.
Ja, ich denke, damit ist die Zeit leider auch vorbei. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank unseren Zuhörern.
Ja, danke euch. Ist auch denen, die wir noch per E-Mail hier, die noch Fragen gestellt haben. Danke, wir freuen uns immer, wenn wir hier auch eine Auswahl haben. Und wir freuen uns einfach so, dass das einfach auch ein Gespräch ist, dass wir hier miteinander in diesem auch großen Kreis führen können.
Damit wünschen wir allen einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.